Verschieden verstehen. Gloria fragt nach. Heute
der Ideenwettbewerb. Wie man die kultursensible Kommunikation mittels Videoclips und einer Broschüre fördern kann, haben wir in den letzten Podcasts herausgefunden. Was aber kann ein Ideenwettbewerb dazu leisten? Heute mit mir im Gespräch sind Manuel Rakers, Projektkoordinator bei der Diakonie in Hamburg, und Corinna Edenharter. Ihr Projekt gewann unter anderem den Ideenwettbewerb.
Verschieden verstehen mit Gloria Boateng.
In Ghana sagt man Akwaba. Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Podcast in unserer Reihe.
Hallo, guten Tag.
Hallo Frau Boateng.
Hallo.
Hallo Corinna.
Hallo Manuel.
Aus dem großen zweijährigen Programm Verschieden verstehen sind einige einzelne Projekte hervorgegangen. Herr Rakers, Sie haben unter anderem das Programm für die Diakonie Hamburg koordiniert. Warum wurde gerade die Maßnahme eines Ideenwettbewerbs zur Förderung der interkulturellen oder kultursensiblen Kommunikation gewählt?
Es hat so zwei Themenstränge. Und zwar das eine ist, es ist ja ein EU-Projekt und wir müssen Anträge dafür stellen, um Zuschläge zu bekommen, also aus diesem AMEF-Fonds. Und da ist es natürlich, wir müssen uns gegenüber anderen BewerberInnen hervorheben. Und da ist halt immer eine kreative Idee, ist schon sehr gut, die zu haben. Und der Ideenwettbewerb, den wir jetzt auch das zweite Mal durchgeführt haben, ist halt eine sehr kreative Form, mit sowas umzugehen. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist einfach der inhaltliche. Wir finden es gut, solche Wettbewerbe durchzuführen, weil erstens, die Ideen, die dabei rauskommen, sind natürlich super Beispiele, Leuchtturmprojekte für interkulturelle Öffnung in Einrichtungen und auch für Maßnahmen. Das ist das eine, aber das führt auch dazu, dass Leute sich dazu Gedanken machen. Also einmal kann ich zeigen, hey, schaut mal, was für tolle Ideen wir gehabt haben. Und die Leute machen sich halt selbst Gedanken, was könnte ich bei mir denn noch anders umsetzen? Das ist leichter, als wenn man wollen wir eine Beratung bei Ihnen durchführen? Ach nee, da habe ich jetzt keine Zeit dazu, sondern das ist eine andere Herangehensweise.
Ja, und wer waren die Zielgruppen des Wettbewerbs?
Wir haben das aufgeteilt, wir haben einen Flyer aufgesetzt und man lernt ja nicht aus. Eigentlich sollte man ja natürlich die Maßnahme wählen und auf eine Zielgruppe anwenden. Wir haben dann gleich zwei Zielgruppen angesprochen in dem Flyer. Im Nachhinein hätten wir es wahrscheinlich jetzt anders gemacht. Die erste Zielgruppe waren wirklich Praktiker und PraktikerInnen, die in der Beratung sitzen, die in sozialen Einrichtungen tätig sind oder auch in Behörde tätig sind. Das ist die eine Zielgruppe gewesen, die in irgendeiner Form Öffentlichkeitsarbeit machen und die darauf achten sollen, dass die kultursensibel ist. Also Zielgruppe Nummer eins. Zielgruppe Nummer zwei sind KünstlerInnen gewesen, die wir ansprechen wollten, die vielleicht gute Ideen haben, die sie bei Kunden gar nicht umsetzen können. Und die einfach nochmal dazu auffordern, was könnte man denn noch machen, um Vielfalt darstellbar zu machen?
Wie viele Ideen wurden eingereicht? Wer hat sich alles beworben?
Es gab 42 Bewerbungen, also wir haben auch, das ist ja nicht niedrigschwellig, sondern man musste nicht nur einen Namen eingeben, sondern auch ein kleines Konzept. Also es ist so, dass da muss man sich schon mal 1-2 Stunden hinsetzen. Das ist natürlich erstmal nur die Idee und nichts weiter, also nicht die konkrete Umsetzung oder wir haben auch nicht Projekte prämiert, die dann oder Ideen prämiert, die dann schon umgesetzt waren, sondern es geht erstmal nur um die reine Idee. Aber selbst das kostet natürlich erstmal Zeit. Deswegen sind 42 Bewerbungen da echt eine riesige Zahl gewesen. Und unter den Bewerbungen, das war relativ bunt. Ich meine, wir sind Diakonie, da steht Diakonie drauf. Natürlich im Umkreis, im Dunstkreis von Diakonie bewerben sich auch die Leute. Und das sind in unserem Fall soziale Beratungsstellen gewesen. Aber das sind auch Einrichtungen wie zum Beispiel die Bücherhallen, die gerade einen großen Prozess zur interkulturellen Öffnung losdrehen oder schon sehr aktiv dabei sind. Die haben sich mitbeworben. Unterschiedliche Bücherhallen, unterschiedliche Standorte sogar. Aber auch Kirchenkreise natürlich bei uns, ist ja naheliegend. Das sind die aus dem Bereich der, sage ich jetzt mal, Einrichtung. Und dann aus dem anderen Bereich waren es KünstlerInnen-Kollektive, also wirklich Gruppen, die sich dazu Gedanken gemacht haben, aber auch einzelne KünstlerInnen, die mit super Ideen dahergekommen sind.
Ich habe mich mit meinem Verein Schlaufox ja auch schon oft beworben in den 12 Jahren unseres Bestehens. Und für uns ist immer auch spannend zu sehen, wer überhaupt in der Jury sitzt. Wie war denn Ihre Jury zusammengesetzt? Wer hat denn bestimmt, welche Projekte am Ende tatsächlich den Zuschlag bekommen?
Ja, das ist spannend. Wir haben 6 Leute in der Jury gehabt und haben versucht, von den Einrichtungen oder von den Ursprüngen ihrer Arbeit unterschiedlich aufzustellen. Und zwar haben wir jemand aus der HAB gefunden, Frau Adelheid Eaton, die mitgemacht hat. Dann haben wir jemand aus der BASFI hier, der Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Doris Kersten, hat sich bereit erklärt mitzumachen, was wir sehr gut fanden, weil das ja eine Behörde ist, die auch teilweise darüber entscheidet, ob wir diese Zuschläge bekommen und auch wie wir weiter damit umsetzen. Also es ist für uns ein ganz tolles Zeichen gewesen, dass die Behörde mitgemacht hat. Dann aus dem kirchlichen Spektrum hatten wir Astrid Kleist, das ist die Pröbstin und Pastorin der Hauptkirche St. Jakobi, die hat mitgemacht. Und dann der kommissarische Leiter der Stabsstelle Presse und Kommunikation der Nordkirche, Peter Schulze. Also was für uns natürlich super ist, weil Kirche und Kommunikation in einer Person verbunden war, super. Und dann, was uns sehr gefreut hat, Andrea Luksch, die ist Ressortleiterin beim NDR. Was natürlich super ist. Also der NDR, der uns sehr supportet hat bei der ganzen Geschichte und auch, wenn das da natürlich draufsteht und es ist ein Projekt zur Kommunikation und auf einmal kommt der Norddeutsche Rundfunk um die Ecke und macht bei solchen Sachen mit, das ist gibt natürlich Auftrieb für uns. Und als letzte Person Veronika Lelleje, die ist unter anderem aktiv bei den neuen deutschen MedienmacherInnen und arbeitet jetzt aber auch beim NDR und schaut dort, dass inwieweit denn die Beiträge dort kultursensibel sind. Auch total spannende Persönlichkeit und die mit ihrem Know-how uns unterstützt hat.
Ganz schön unterschiedliche Besetzungen. Was unsere Zuhörenden vielleicht noch viel mehr interessiert, ist natürlich, wer hat am Ende gewonnen und wie viele Projekte haben überhaupt den Zuschlag erhalten?
Es gab drei Gewinner. 3+1, also diese Jury war aufgeteilt nachher in zwei Gruppen und man muss sagen, dieses Ganze, also einmal, das muss ich sowieso nochmal erwähnen, ich habe eine Elternzeit gehabt und der eigentliche Prozess dieses Wettbewerbs, den hat Gesche Nockemann umgesetzt, das war meine Elternzeitvertretung. Das heißt, ich war ab dem Zeitpunkt, wo die Ausschreibung raus war, bin ich ein halbes Jahr weg gewesen und bin auch fast, also ich habe mich sehr ausgeblendet in der Zeit und sie hat diesen ganzen Prozess der Jury, der ganzen, also derjenigen, die sich beworben haben, hat diese ganzen Leute betreut, was natürlich sehr intensiv ist und hat halt auch die Jury mit zusammengesetzt. Genau. Diese Jury gab es Gruppen mit jeweils drei Leuten und Gesche hat das Ganze betreut und das ist ja total schwierig, weil Sie können sich vorstellen, wenn diese Leute kommen zusammen, müssen das nach einem gewissen Kriterien auch bewerten. Diese Kriterien haben wir vorher mit denen erarbeitet. Und dann waren das aber auf einmal zwei Gruppen. Und man sagt ja nicht auf einmal, die sind's oder die sind's nicht, sondern das ist ja ein Prozess, der da eintritt. Warum denken Sie, dass man die jetzt nehmen sollte? Warum denken Sie nicht so? Und auf einmal arbeiteten zwei Gruppen parallel. Und die konnten sich aber nicht drauf einigen. Es gab die Vorgabe, dass es nur drei Gewinner gibt oder drei Gewinnerinnen gibt. Und am Ende konnten die sich aber nicht einigen. Und dann kam es dann so, dass es auch einmal vier geworden sind, beziehungsweise zwei, die sich einen Preis geteilt haben. Und das ist das Spannende, wo Corinna wahrscheinlich gleich noch was zu sagen wird. Aber ja, genau, das halt zusammenzubinden war unglaublich schwer und das hat Gesche einfach super gemacht.
Frau Edenharter, da kommen Sie natürlich mit ins Spiel. Sie sind beim Arbeiter-Samariter-Bund tätig, dort in der Quartiersarbeit. Das ist ein ganz anderer Wohlfahrtsverband. Wie sind Sie überhaupt auf den Ideenwettbewerb aufmerksam geworden?
Ja, ich bin hier in Hamburg-Eidelstedt aktiv. Wir haben hier in einem Nachbarschaftshaus das Rewi-Haus und dort haben wir alle 14 Tage eine Lebensmittelausgabe. Und wo ganz verschiedene Menschen mit Migrationshintergrund herkommen. Und wir haben ein großes Team an ehrenamtlichen Helfern, die uns da bei der Arbeit unterstützen. Und wir haben halt einfach gemerkt, wir können manchmal nicht miteinander kommunizieren, weil wir einfach die Sprache des Gegenübers nicht können. Und ich bin hier auch in einem Netzwerk der Stadtteilkonferenz. Wir treffen uns auch regelmäßig mit verschiedenen Akteuren aus Eidelstedt. Und über diesen Verteiler der Stadtteilkonferenz ist der Ideenwettbewerb bei mir angekommen. Sonst hätte ich wahrscheinlich von diesem Ideenwettbewerb gar nichts mitbekommen. Und ich dachte, wow, wie sieht Vielfalt aus? Und dann dachte ich, das passt genau zu unserer Tafelausgabe. Unsere Tafelausgabe ist Vielfalt. Wir haben Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, die als Ehrenamtliche helfen, die aber auch Kunden sind. Und wir haben ein Kommunikationsproblem. Und wir würden gerne miteinander sprechen und möglichst so, dass wir den anderen gegenüber wertschätzen und dort abholen, wo er steht. Und da dachte ich, ja, da muss ich mich bewerben, da muss ich irgendwie ein Plakat gemeinsam zu entwickeln, wie wir Umgangsregeln haben, die wir verständlich kommunizieren. Und ja, da habe ich mich eben bei dem Wettbewerb beworben.
Okay, und mit welcher Idee ganz konkret haben Sie sich beworben? Was haben Sie entwickeln wollen?
Also wir hatten überlegt, dass wir gemeinsam mit Ehrenamtlichen und auch mit Tafelkunden unterschiedlicher Nationalität ein Plakat entwickeln, ein Bildplakat, das hauptsächlich eigentlich mit Bildern arbeitet, aber vielleicht auch mit erklärenden Worten, die uns zeigen, wie wir miteinander bei der Lebensmittelausgabe umgehen wollen. Was für ein Verhalten wollen wir gerne haben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was ist vielleicht nicht erlaubt? Was sollte man lassen, um einfach, damit wir ein gutes Miteinander haben? Das war die Idee meines Wettbewerbbeitrags.
Ich merke, dass Ihnen dieses Projekt sehr am Herzen liegt. Wie kommt das?
Also der ASB ist ein Wohlfahrts- und Hilfsverband und der ist offen für alle Menschen. Also wir möchten als ASB allen Menschen helfen, unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Und da ist natürlich ein gutes Miteinander bei der Lebensmittelausgabe ganz wichtig. Und ne, durch meine praktische Arbeit hat es mir einfach auch gezeigt, da gibt es Konfliktpotenzial, da gibt es unterschiedliche Wertvorstellungen, da gibt es auch Vorurteile. Und wenn wir aber gemeinsam daran arbeiten und ein Verständnis für das Gegenüber entwickeln, führt das einfach zu einer schöneren Zusammenarbeit. Und ich glaube, für die Ehrenamtlichen, die ich mitkoordiniere, und aber auch für die Tafelkunden ist es einfach schöner, wenn man eine angenehme Atmosphäre hat. Und insofern ist es ein ganz großes Anliegen von mir, ein gutes Miteinander bei meinen Projekten zu haben. Und wenn ich da eben Unterstützung von außen bekommen kann, sei es durch diesen Ideenwettbewerb, dann bin ich da sehr offen für.
So, dann haben Sie sich beworben, haben eine Idee kreiert und haben dann auch noch den Zuschlag bekommen. Wie war das denn für Sie, dass ausgerechnet Ihre Idee auch noch prämiert wurde?
Also ich fand, also wie gesagt, die Ausschreibungsidee passte sehr gut zu meiner Idee. Ich dachte, das könnte klappen. Aber als wir dann auch zu dieser Preisverleihung, zur Verkündung der Preisverleihung eingeladen wurden, hieß es dann auf einmal, es haben sich 42 Projekte beworben aus ganz Hamburg. Und dann dachte ich so, wow, die Konkurrenz wird wahrscheinlich sehr hoch sein. Also ich konnte das wirklich erst glauben, als ich dann meinen Namen gehört habe. Und den habe ich, glaube ich, auch nur mit einem Pulsschlag von 180 mitbekommen, weil ich dachte, also ich war sehr aufgeregt. Ich habe noch nie beim Ideenwettbewerb mitgemacht. Ich habe auch noch nie irgendwie bei so einer Preisverleihung mitgemacht. Und dann auch noch einen der Preise zu gewinnen für diese wirklich wichtige Projektidee für unsere Tafelausgabe, das war schon sehr toll.
Wie großartig. Beim ersten Mal hat es geklappt. Sie haben auch noch den Zuschlag bekommen. Das motiviert ja für die Zukunft. Herr Rakers, wer hat denn noch gewonnen? Wer gehört noch zu den Gewinnerinnen und Gewinnern des Ideenwettbewerbs?
Es gab insgesamt 3 Gewinner. Und also neben den beiden Tafelausgabestellen, also es gab ja neben Frau Edenhatter und dem ASB eine weitere Tafelausgabestelle, die diesen gemeinsamen Preis gewonnen hat, und zwar das Deichhaus in Wilhelmsburg. Und die haben das mit mehreren Beratungsstellen zusammengeführt, und da war dann also die bei der Ausgabestelle selbst Guthun, Tuppran Schmidt und Nadine Kurz, die dort arbeiten, aber dann als so quasi flankierend bei der Antragstellung dabei Nadine Cuega, Tina Tamena und Anna Wolters, und die haben die halt sehr unterstützt, und die haben jetzt zusammen mit Frau Edenharter oder mit Corinna einen gemeinsamen Preis bekommen. Also das war nochmal das, wo die Jury sich damals nicht drauf einigen konnte und dann gesagt hat, das sind beides so gute Sachen, die haben fast die ähnlichen Sachen, die sollen das mal zusammen machen. Und wir saßen dann, ja gut, okay, jetzt müssen wir das hier umsetzen, was die Jury uns quasi vorgegeben hat. So, das waren dann die einen Gewinner, die eigentlich 2 sind. Und dann gab es noch 2 weitere Projekte, und zwar einmal das Diakoniezentrum für Wohnungslose. Die haben die wollen ihren Flyer für die Straßen- und Sozialarbeit neu auflegen. Und da ist es offensichtlich der alte Flyer, vorne drauf ein vermutlich obdachloser Mensch, der sehr verwahrlost aussieht, von hinten gezeigt wird. Und dieses Bild ist halt eher so total stigmatisierend oder Stereotyp für das, wie sieht eigentlich Obdachlosigkeit aus. Aber Obdachlosigkeit ist total vielfältig. Es ist nicht nur der, es ist natürlich die Menschen, die auf der Straße leben und die auch verwahrlost sind. Aber es gibt ein viel breiteres Bild. Und da ist immer so diese Frage, was zeigen wir denn eigentlich da? Und welche Zielgruppe kommen wir an? Und die Zielgruppe in diesem Fall sollen selbst Menschen auf der Straße sein. Und da haben die KollegInnen vom Diakoniezentrum relativ schnell gemerkt, mit diesem Bild, da schaffen wir es niemals, die Leute, die obdachlos sind, anzusprechen. Das verscheucht die halt eher so. Ach, so seht ihr mich. Genau. Und mit denen haben wir dann gemeinsam einen Workshop gemacht und das jetzt auch erarbeitet. Und dann gab es ein weiteres Projekt, das gewonnen hat, und zwar die Lenz-Siedlung e.V. Und die haben ein Projekt zusammen mit dem Migrantas-Kollektiv und die haben halt auch einen Preis bekommen.
Ein Ideenwettbewerb lebt natürlich gerade für die gewonnenen Projekte von der Preisverleihung. Wo und wann hat sie stattgefunden und in welchem Rahmen?
Ja, die Preisverleihung ist eigentlich eine witzige Geschichte. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich war in Elternzeit und das war noch während meiner Elternzeit, das war im letzten Herbst, kurz bevor ich dann wieder ins Haus gekommen bin. Und Gesche hat mich netterweise natürlich dazu eingeladen. Ich habe gesagt, klar, komm ich und guck mir das alles an. Aber ich wusste von nichts. Ich wusste nichts von den Ideen, die eingereicht wurden, weil ich das alles nicht wissen wollte. Und ich wusste auch nicht, wer die Preise bekommen hat. Ich wusste nur, dass ich vorher Gesche erzählt habe. Pass auf, wir machen das. Das ist das zweite Mal, die Phase der Einreichung und so. Das ist eine intensive Phase und da steckt viel Arbeit drin. Aber die richtige Arbeit nachher und da richtig viel drin steckt, ist die Umsetzungsphase. Das heißt, nicht mehr als 3 GewinnerInnen. Niemals mehr. Und ich kam halt an und höre mir die Preisverleihung an und zack, 4 Gewinner. Und ich sagte, warum? Ich habe danach halt noch so und so viel Zeit, um das Projekt umzusetzen. Aber genau, und dann habe ich es aber auch relativ schnell verstanden, dass es ein gemeinsames Projekt ist, der Tafel. Und es ist natürlich viel einfacher gewesen. Und im Endeffekt ist es ja auch schön. Also es ist ja schön, dass es mehr Gewinner gibt als nur die eine oder das eine Projekt. Und genau, es ist auch sinnvoll gewesen, das so zu machen. Und die Veranstaltung hat bei uns stattgefunden im Dorothee-Sölle-Haus in Altona, Hamburg-Altona. Und zwar im letzten Herbst. Und wir legen halt viel Wert drauf, weil eben Leuchtturmprojekt, das ist halt auch eine festliche Aktivität. Es geht nicht nur darum, ihr habt gewonnen oder sie haben gewonnen und dann wird das halt übergeben, sondern es ging mehr darum, einen richtigen Festakt draus zu machen. Also mit Bühne, mit Redner, der Landespastor, der auch der Vorstand des Diakonischen Werkes ist, hat eine Rede gehalten dazu. Die einzelnen Jurymitglieder, die zuständig waren es gab dann Zuständigkeiten für die Gewinnerideen und da gab es eine kleine Laudatio jeweils dazu. Es gab eine Schulklasse, also eine AG aus Wilhelmsburg, die ein kleines Theaterstück aufgeführt hat. Unser Praktikant Verhagen, damals noch bei uns Praktikant, hat eine riesige Wand gestaltet, die Wall of Fame als Beispiel mit so einem riesigen Glühbirnen in der Mitte, wo alle Einreichungen nochmal extra aufgelistet waren, gestaltet und genau, und dann wirklich mit Blumenübergabe und kleinen Geschenken und sowas. Und die Leute sollten sich auch also wirklich geehrt fühlen, dass sie was gewonnen haben. Es sollte auch nicht untergehen, dass da was war, genau.
Frau Edenharter, wie haben Sie die Preisverleihung erlebt? Sie sollten sich geehrt fühlen. Haben Sie sich geehrt gefühlt?
Ja, ich fand das eine gelungene Veranstaltung. Also gerade diese Wand, wo alle Projektideen gewürdigt wurden und gezeigt wurden, guck mal, das ist alles an Ideen entstanden hier aufgrund des Wettbewerbs, das fand ich toll. Ich fand dann auch die Beiträge, die auf der Bühne gezeigt wurden, gut, haben mir gut gefallen, wobei ich es nicht wirklich genießen konnte, weil ich natürlich so noch nicht wusste, dass ich den Preis kriege, ne? Aber als Wettbewerbsteilnehmerin doch sehr aufgeregt war und dann dachte so, ach, das Herz schlägt an bis zum Hals, wann geht's denn endlich zum Hauptteil über? Das ist so ein bisschen, ja, deswegen, ne, war mein Fokus da vielleicht nicht ganz so genau, aber nee, ich fand's schön. Und am Schluss gab's auch noch, muss man ja auch sagen, ein sehr leckeres Catering, ein veganes, fand ich auch, und ne, mit kulturellem verschiedenen Essen, und man kam auch nochmal mit der Jury ins Gespräch und mit anderen Teilnehmern, so als Netzwerkgedanke, fand ich das wirklich gut.
Ich weiß noch, ich erinnere mich, dass wir einmal als Schlaufox-Team einen Preis bekommen haben, der auch hoch dotiert war, und wir waren, ich glaube, zu 12 oder zu 10 dort und haben die ganze Zeit dieser Veranstaltung gefolgt. Bis zum Schluss haben wir gedacht, wir sind nicht dabei. Unser Name wurde überhaupt nicht erwähnt und das war so spannend, die ganze Zeit diese Anspannung. Wie haben Sie den Moment erlebt, in dem Ihr Projekt dann aufgerufen wurde?
Ja, das war so, oh, jetzt muss ich da auf die Bühne gehen. Das ist auch nicht so, ich bin jetzt nicht so, ne, stehe nicht so gern vorne im Rampenlicht, aber ich fand es dann ganz schön, dass es ja auch ein gemeinsamer Preis war mit der Tafel Wilhelmsburg. Das, weil wir ähnliche Probleme oder ähnliche Ideen haben bei unseren Tafelausgaben. Und insofern stand ich da auch nicht alleine, sondern wir standen da in der Gruppe. Das war sehr schön. Das war, ja, ich habe mich sehr gefreut.
Im Prinzip wurde ja nur die Idee prämiert. Aber jetzt folgte ja die Umsetzung. Wie haben Sie sich die Umsetzung vorgestellt?
Ja, sie war dann ein bisschen anders, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Ich hatte ja, ne, bin davon ausgegangen, ich habe einen Preis gewonnen für meine Idee mit diesem Regelplakat. Jetzt kam aber dabei heraus, dass es ein Gemeinschaftspreis ist mit der Tafel Wilhelmsburg zusammen. Die hatten die Idee, einen Erklärfilm zu machen für ihre Tafelkunden. Und wir wollten ein Plakat machen. Sie haben ein ähnliches Problem, aber eine andere Lösung sich vorgestellt. Und dann haben wir uns erstmal zusammengesetzt und gesagt, ja, wir wollen das machen, wollen wir uns das Preisgeld teilen. Dann reicht es aber sozusagen weder für das eine noch für das andere. Oder wollen wir versuchen, das gemeinsam zu machen? Und dann haben wir uns dazu entschlossen, das Projekt gemeinsam umzusetzen und dass wir einen Gestalter, einen Designer finden wollten, der sowohl das Plakat machen kann, als auch diesen Erklärfilm. Und nach einigen Recherchen und so haben wir auch ein Team gefunden, das Design-Doppel, zwei junge Frauen, die sowohl Erklärfilm machen können, eben als auch Bildplakate, strategische Illustrationen. Und ja, die haben wir mit ins Boot geholt. Die haben erstmal bei der Wilhelmsburger Tafel hospitiert, um einen Eindruck zu bekommen, wie funktioniert überhaupt die Lebensmittelausgabe. Wir wollten dann hier bei uns in Eidelstedt einen Workshop als Auftaktveranstaltung machen mit Tafelkunden zusammen, verschiedener Nationalitäten, mit Ehrenamtlichen und wollten dann die ersten Bildideen entwickeln. Und diese Bildideen sollen sowohl für das Regelplakat funktionieren als auch für den Erklärfilm. Also ne, wir haben uns gesagt, okay, dann machen wir es zusammen. Wird natürlich etwas mühsamer, weil man sich mit mehr Leuten abstimmen muss. Aber ich denke mal, es ist für uns auch nicht verkehrt, am Ende nachher einen Erklärfilm zu haben, neben dem Plakat. Also wir gewinnen eigentlich beide was. Die Wilhelmsburger Tafel gewinnt ein Plakat und wir bekommen einen Erklärfilm. Insofern Win-Win für beide Seiten.
Man ahnt, wenn man Ihnen zuhört, dass da noch ein Aber kommt. Denn wenn man hört, Workshops waren geplant und wir wissen, wir sind jetzt im Mai 2020, kam Ihnen bestimmt was dazwischen.
Ja, leider, wirklich. Also wir hätten, es hat natürlich alles so, ne, im Herbst letzten Jahres war dann die Preisverleihung, gesagt habe, okay, für meine interne Planung hatte ich gesagt, vor Januar starte ich nicht mit dem Workshop, mit dem ganzen Weihnachtsstress und so. Und dann hatten wir gesagt, okay, dann ne, fangen wir im Februar mit der Umsetzung der Projektidee an. Und ja, bis man dann so einen Termin findet für einen Workshop, wo möglichst alle, ne, die eingeladen werden sollen, auch können, war Anfang März. Und ja, dann waren wir wirklich genau in der Woche, als es mit der Corona-Krise anfing. Wir hatten wirklich das Catering bestellt, wir hatten die Räume reserviert, die interkulturelle Moderatorin war gebrieft, das Design-Doppel stand parat. Ne, alle hatten ihre Vorarbeiten geleistet und dann musste ich wirklich 2 Tage vorher absagen. Es geht nicht aufgrund der aktuellen Pandemie. Situation, können wir keinen Workshop mit 20 Leuten durchführen, was natürlich mir erstmal wirklich sehr schwer gefallen ist nach der langen Vorarbeit. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns dann entschieden, das Projekt an der Stelle so wie geplant abzubrechen.
Mhm. Und wie ging es dann weiter?
Dann musste ich erstmal ein bisschen trauern und weil ich dachte, das war eigentlich so meine Idealvorstellung, bis ich dann eben auch nochmal nach Rücksprache mit anderen Leuten gesagt habe, ja, aber ne, es gibt ja diese Projektgelder und ne, auch wenn du es jetzt nicht umsetzen kannst, dann versuchst du doch trotzdem, soweit wie du die Vorarbeiten gemacht hast, in Abstimmung mit der Tafel Wilhelmsburg und dem Design-Doppel ohne einen Workshop zu beginnen. Und dann stimmst du eben dann den Plakatentwurf mit den Leuten ab. Dann sind die vielleicht nicht bei der Ideenentwicklung mit dabei, aber du hast nachher im Endeffekt ein Plakat, mit denen du dann was machen kannst. Und dann hat man eine Grundlage und wenn man dann merkt, es funktioniert nicht, kann man es vielleicht nochmal verbessern. Aber man hat zumindest einen Anfang getan und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben dann gesagt, okay, wir beginnen jetzt trotzdem. Wir haben ja schon ein paar Ideen und wir haben so ein paar Vorgaben gemacht. Lass uns einfach einen Entwurf machen. Wir stimmen den immer wieder in der großen Schleife ab. Also einmal mit Tafelkunden habe ich eine Ideensammlung gemacht. Ich habe mit meinen Ehrenamtlichen gesprochen. Ich habe den ersten Entwurf denen vorgelegt. Die konnten schon mal ihre Ideen einbringen. Ich habe es mit den anderen Tafelausgaben in Hamburg, die vielleicht dieses Plakat auch haben wollen, abgestimmt. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Das ist jetzt sozusagen in der in der Endphase. Ne? Wir haben alles abgestimmt einmal, jetzt kommt es in die Reinzeichnung, die Bildunterschriften werden übersetzt und dann kann es in den, denke ich mal, nächsten 3 Wochen hoffentlich gedruckt sein.
Das hört sich doch gut an. Herr Rackers, Sie haben mir vor 2 Wochen etwa diesen ersten Plakatentwurf zugesandt für meine Vorbereitung. Was hat Ihnen denn gefallen an diesem Entwurf? Und auf welche Faktoren haben Sie bei der Betrachtung besonders geachtet?
Wir haben im Projekt ja eine Handreichung rausgebracht zum Thema leichte Kommunikation, die so niedrigschwellig Leute im Kommunikationsbereich auf so unterschiedliche Kriterien vorbereiten soll. Da sind solche Sachen wie dabei wie, auf was achte ich bei Bildern, was ist mit Gestik und Gesten eigentlich auf Bildern zum Beispiel gemeint, was ist mit Kontrasten und sowas. Und die konnte man eigentlich 1:1 durchgehen und sich dieses Plakat anschauen. Und da war schon, ehrlich gesagt, sehr viel umgesetzt einfach. Also man kann natürlich über sowas wie diesen Kontrast gesetzt, kann man immer mal diskutieren, aber das wird auch mit dem Design-Doppel auf jeden Fall möglich sein. Aber insgesamt ist es halt eine gute Bildsprache gewesen, die das sehr, sehr leicht erklärt. Und man hat halt gemerkt, dass diejenigen, die das gemacht haben, auch sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben bei den Tafelausgaben. Also es ist jetzt niemand, der irgendwie aus dem Reißbrett irgendwie das gemacht hat, sondern das sind Leute gewesen, die haben sich damit auseinandergesetzt. Und das ist ein entscheidender Punkt dieses Projektes auch. Also was soll eigentlich dieses ganze kultursensible Kommunikation? Was ist denn das eigentlich, wo jeglicher ÜA oder Kommunikationsmensch sagen würde, ja, das machen wir doch sowieso, wenn wir uns ordentlich mit unserer Zielgruppe auseinandersetzen, dann machen wir das doch sowieso. Und wozu brauchen wir da so jemanden wie diese AMIF-Projekte und einen Herrn Rakers oder eine Frau Edenhardt, die sich damit auseinandersetzt? Und das ist der entscheidende Punkt. Die Auseinandersetzung ist halt das Wichtige. Und die meisten Leute, das weiß halt auch jeder, also wenn ich unsere Öffentlichkeitsabteilung angucke, die haben halt so viel zu tun, irgendwelche noch Flyer zu produzieren oder so, die haben eigentlich gar keine Zeit, sich nebenbei auch nochmal wieder immer mit diesen kultursensiblen Kriterien auseinanderzusetzen. Und umso wichtiger ist es, dass jetzt auf diese Ergebnisse oder am meisten natürlich im Vorhinein möglichst viele Fachleute gucken. Aber wie Frau Edenhardt hat das gerade auch vielleicht auch schon so leicht angedeutet hat, ist total schwierig, die alle an einen Tisch zu kriegen. Und machen Sie das mal für jeden Flyer, der da rausgebracht wird, das ist natürlich utopisch. Deswegen ist es wichtig, dass es immer wieder diese Highlights wie als Beispiel dieses Projekt jetzt gibt, wo es dann möglich gemacht wird, wo es jemanden wie mich in meiner Position gibt, der zum Beispiel so Termine ausbaldowert, wo oder Räume dafür bucht oder Videokonferenzen dafür zurecht macht und dann nachher vielleicht auch auf die Ergebnisse schaut. So, das ist auch ein großes Ergebnis dieses AMIF-Projekts, dass man nochmal sagt, ja, das ist das kultursensible Momentum, wo die Arbeit eigentlich wirklich gemacht wird, dieses vorher zusammensitzen und aus Profis aus unterschiedlichen Bereichen gucken dann da drauf und am Endeffekt gucken sich auch die Ergebnisse nochmal an.
Frau Edenhardt, Sie scheinen die treibende Kraft bei der Umsetzung zu sein. Wie kommt das?
Also ich bin hier als hauptamtliche Kraft beim ASB, das heißt, ich bin hier angestellt, ich verdiene hier meinen Lebensunterhalt damit. Es gibt aber in Hamburg ganz viele Lebensmittel, Ausgabestellen, die das rein ehrenamtlich machen. Das heißt, da ist keiner, der eine 20-Stunden-Stelle hat oder sowas im Hintergrund, der dafür dann eben Zeit hat. Er merkt zwar auch, ich habe vielleicht ein Kommunikationsproblem mit meinen Tafelkunden, aber der Arbeitsalltag, die Praxis, die verlangt so viel von mir ab, dass ich für so ein Projekt, das ja einen langen Vorlauf hat, das eben auch ein gewisses Durchhaltevermögen auch hat, braucht, dass so eine Person das nicht kann. Und aber ich habe eben die Möglichkeit und ich sehe eben auch eine ganz dringende Notwendigkeit dafür. Und dann mache ich das wirklich sehr, sehr gerne. Und aufgrund meines beruflichen Hintergrunds, ich habe schon mehrere Stationen durchlaufen, Projektkoordination und Projektmanagement. Insofern kann ich das auch. Und ich glaube, das liegt mir auch ganz gut. Und das ist auch was mir Spaß macht und was ich gerne mache. Und dann kommt hier einiges zusammen. Ich sehe eine Sinnhaftigkeit dafür. Ich schaffe vielleicht auch noch für andere Lebensmittelausgaben einen Mehrwert und dann gibt es auch noch Fördergelder. Also da kommt einiges zusammen, was zu meiner Person ganz gut passt. Und insofern mache ich das dann eben auch gerne, wo andere das eben vielleicht, obwohl sie es gerne machen würden, nicht schaffen.
Ja, also man merkt, es braucht eben auch die entsprechenden Ressourcen. Die haben Sie, die bringen Sie mit. Das ist großartig. Ich gratuliere Ihnen sehr zu diesem Programm und auch zu dem Plakat. Herr Rakers, das Projekt Verschieden verstehen, im Rahmen dessen dieser Wettbewerb ja auch stattgefunden hat, lief jetzt 2 Jahre lang, aber der gesamte Rahmen bestand ja durchaus länger. Wie ist es insgesamt gelaufen.
Genau, in dem Zusammenhang nochmal ein Riesendank an Corinna auch, dass sie das eingereicht hat, weil ohne euch würden wir, ich meine, ich kann das halt, ich bin ja so ein Rädchen hier, ne, und versucht die Struktur zu ändern, aber ohne euch und ohne eure Beispiele wird es für uns einfach total schwierig werden, Leute davon zu überzeugen, dass es super sinnvoll ist, interkulturelle Öffnung voranzutreiben in Organisationen. Also erstmal ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr das macht und in der Hoffnung auch, dass wir, dass das Plakat jetzt nur der Start dazu gewesen ist und man daraus vielleicht noch wieder mehr machen kann. Also wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Genau, und beim restlichen Projekt muss man sagen, es waren 2 Jahre, aber in Wirklichkeit ist die Kooperation, das ist ja ein Kooperationsprojekt zwischen den Diakonischen Werken in Baden, Schleswig-Holstein und Hamburg, besteht schon seit 5 Jahren, also als eigentlich fachlich noch viel länger, aber im Rahmen dieser AMIF-Projekte jetzt seit durchgehend 5 Jahren, das ist das 2. Projekt in Folge, was wir in dieser Konstellation gemacht haben, was super gelaufen ist, weil man darf ja nicht vergessen, über so viele 100 Kilometer diese Kommunikation aufrechtzuerhalten und zu ähnlichen Zielen wie Fortbildungsreihen, diese Handreichung, die wir gemacht haben, von der ich schon erzählt habe, die haben wir halt in Kleinsttreffen entwickelt und dann immer uns wieder hin und her geschickt. Das sind super Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind. Also da einfach nochmal einen Riesendank auch an die Kollegin aus Baden, Michelle Bogdanow und Bernhard Bayer-Spiegler und an den Kollegen aus Schleswig-Holstein, Andrea Bastian und Katharina Treune, dass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Es funktioniert sogar so gut, dass wir weitere Kooperationen haben, also aktuell sogar ein Parallelprojekt, ein weiteres AMIF-Projekt bei uns im Haus. Also da merkt man einfach auch, ich habe einen Kollegen bekommen, Nicola Momuni, und Nicola und ich arbeiten jetzt super eng zusammen zu diesen IKÖ-Themen, was natürlich für mich ein riesiger Mehrwert ist, da eine Austauschperson direkt im eigenen Büro zu haben. Also momentan durch Corona nicht, aber dann halt am Telefon. Aber das zu haben, da merkt man, wie sinnvoll es ist, sich so weitere Ressourcen ins Haus zu holen. Und er macht ein Projekt zum Thema Dialogträume. Also ich hier im Projekt schaue mir Kommunikation an. Er schaut sich Räume an, die natürlich auch kommunikativ untereinander sind, aber auch wirkliche Räume in Einrichtungen sind, wie da was machen kann. Also das läuft jetzt weiter. Und wir haben gerade noch das aktuelle Projekt jetzt meins, Verschieden verstehen, läuft aus. Ende Juni, und wir haben einen weiteren Antrag gestellt, wieder für eine Kooperation, auch wieder mit Schleswig-Holstein zusammen. Weiteres 2-Jahres-Projekt, und da wird es um das Thema Geschlechterrollen gehen. Also ich sag jetzt mal Stichwort Silvesternacht in Köln. Jeder hat halt seine Bilder im Kopf dazu, und sind diese Bilder berechtigt? Was sind da vielleicht auch Bilder aufgemacht worden? Werden da Stereotype bedient? Fragezeichen, ja, nein. Und dafür möchte ich gerne buchstäblich Räume geben, wo man über sowas reflektieren kann, weil es macht, also als Beispiel in einer Beratungssituation kommt die Frau XY aus einer Herkunftsregion, und ich mache natürlich sofort meine Schubladen auf, und das muss sich jeder bewusst sein, was das dann auch bedeutet für die weitere Arbeit. Aber der entscheidende Punkt bei der kultursensiblen Kompetenz ist ja genau das zu reflektieren und nicht den Stempel wieder gleich drauf zu drücken. Genau. Das wird das nächste Projekt. Hoffentlich wird es da eine Zusage geben, also ich bin eigentlich guter Dinge, und dann wird es halt ab dem 1.7. in diesem neuen Projekt weitergehen. Wen wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, sind die Kolleginnen aus Hamburg, also besonders die Öffentlichkeitsabteilung, dort nochmal Knut Bräutigam und Steffen Becker, die sich darauf eingelassen haben, dieses Projekt zusammen zu machen, und da erstmal ein Riesendank, und auch an meine Elternzeitvertretung Gisho Nockemann, das habe ich ja vorhin schon gesagt, aber ohne die der Wettbewerb einfach so gar nicht möglich gewesen wäre. Und dann noch, last but not least, Anja Zimpel, das ist die Person, die bei uns die Finanzbuchhaltung macht, also AMIF-Projekte, ich habe das jetzt so als sehr positiv verkauft, aber die Finanzbuchhaltung, für die ist das natürlich ein riesiger Aufwand. So, und da kann ich einfach nur dankbar sein, dass es sie gibt, weil ohne sie wären diese ganzen AMIF-Projekte nicht möglich. Also da nochmal ein Riesendankeschön.
Das sind ja alles externe Projekte, die sich die Diakonie quasi ins Haus holt. Inwiefern haben diese Projekte Einfluss auf die Strukturen im Hause, also in der Diakonie selbst?
Ja, grundsätzlich gibt es eine Referentin für diese IKÖ-Fragen, das ist Bettina Clemens bei uns im Haus. Und die hat aber noch weitere Migration und Flucht unter anderem auch als Themen. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn die mit einer Teilzeitstelle daran arbeitet dann und die Strukturen dafür nicht offen sind, dann läuft man dagegen Wände. Ich bin sehr dankbar dafür, oder dass die Strukturen bei uns im Haus offen sind, dass unsere Vorstände das Thema richtig finden und auch uns zeitlich Ressourcen zur Verfügung stellen, dafür das zu bearbeiten. Das ist das eine. Und dann ist es natürlich auch ein Vorteil durch jetzt das 2. AMIF-Projekt. Wir haben 2 Kräfte, die dieses Thema im Haus bewegen und auch in der Nordkirche noch weiter bewegen können. Da gibt es auch einen riesigen interkulturellen Öffnungsprozess gerade, der gestartet ist. Und man muss sagen, da geht es wirklich an die Strukturen. Also das ist dann, ich finde, diese also verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde diese Projekte super und auch die Tafelprojekte super, aber die sind ja der Einstieg darin zu sagen, das macht ja total Sinn, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Das ist ja so ein Appetizer, wenn man so möchte, ne? Also diese Plakate, die jetzt da entstehen bei den Tafeln, sind der Einstieg auch bei den Tafeln, weiter darüber nachzudenken, okay, wie spreche ich jetzt was an? Das ist ja der Einstieg dahin, aber die Struktur zu verändern, das merkt man nach 5 Jahren Projekt, bin ich jetzt auch in allen Strukturen drin. Es gibt ein IKÖ-Team bei uns im Haus, was mit 4 bis 5 Leuten besetzt ist, die sich nur damit beschäftigen. Das sind Einzeltage. Es soll Diversity-Cafés geben, wo alle Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen überhaupt sich zu diesem Thema Gedanken machen können, vielleicht auch mal darüber nachdenken können, dass es nicht immer nur das Thema Herkunft ist, sondern dass Kultur auch was mit Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion zu tun hat. Und das sind alles so Räume, das können natürlich bei uns als solches die Leute nicht einzeln tragen, aber dadurch, dass es uns als Projektteams gibt, die überhaupt diese Impulse da vielleicht auch mit dahin geben können, sind wir natürlich viel weiter.
Frau Edenharter, jetzt haben Sie einen großen Schritt gemacht im Bereich kultursensible Kommunikation und interkulturelle Öffnung. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für Ihre Arbeit und Ihre Organisation?
Ui, das ist jetzt eine Frage. Ja, ich bin jetzt erstmal gespannt, wie sich die Corona-Situation hier auswirkt. Oder dass das langsam hier ausklingt, denn das wirkt sich doch schon sehr, sehr stark auf unsere Arbeit aus. Also wir arbeiten viel mit Menschen zusammen im direkten Kontakt. Wir haben eine Schul- und Lernhilfe hier für die Kinder aus dem Quartier. Die findet momentan nur online statt. Die Tafelausgabe an sich ist auch nur vor dem Haus möglich, mit großem Abstand und wenig Kontaktmöglichkeiten. Wir haben hier ein interkulturelles Wartecafé eingerichtet. Das findet überhaupt nicht statt. Also es momentan findet die Begegnung mit den Menschen nicht statt. Und ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft bald wieder stattfindet, weil ich glaube, soziale Kontakte miteinander, ein gutes Miteinander ist einfach wichtig für das Wohlergehen der Menschen. Und da würde ich mir wünschen, dass sich das bald wieder normalisiert hier.
Okay. Ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie mit mir ins Gespräch gegangen sind. Und ich gratuliere Ihnen vor allem, Frau Edenharter, nochmal zum Wettbewerbsgewinn und wünsche Ihnen, Herr Rakers, auch für Ihre Arbeit und für die interkulturelle Öffnung in der Diakonie weiterhin ganz, ganz gutes Gelingen und bin gespannt auf die nächsten Projekte und ob wir uns dann auch wieder im Rahmen dieser Projekte wieder begegnen. Vielen Dank.
Tschüss und danke.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Wiederhören. Unsere spannende Podcast-Reihe Verschieden verstehen geht nun zu Ende. Es hat sehr viel Spaß gemacht, und mit so vielen unterschiedlichen Menschen und verschiedenen diakonischen Werken zusammenzuarbeiten. Verschieden verstehen hat gezeigt, dass wir eine kultursensible Kommunikation in unserer Gesellschaft brauchen. Nicht, um einer Minderheitengruppe einen Gefallen zu tun, nein. Wir brauchen es als Gesellschaft. Denn dabei geht es um die Frage, was für eine Gesellschaft wir sein wollen, wie wir zusammen leben wollen. Wir möchten, dass alle Menschen, egal woher sie kommen, welche Sprachen sie sprechen, welche Einschränkungen sie haben, welche Religion sie praktizieren, in welchen sozioökonomischen Umständen sie leben, dass sie alle sich als wertvollen Teil dieser Gesellschaft fühlen, denn nichts anderes sind sie. Dass sie und wir alle gleiche Chancen und Partizipationsmöglichkeiten haben. Wir wollen ein gutes Miteinander, und das geht nur, wenn wir sensibel und achtsam miteinander umgehen und unsere Sprache und die Bilder, die wir konstruieren, das widerspiegelt. Eine Redensart besagt, der Weg sei das Ziel. Aber nein, der Weg ist der Weg. Aber er führt uns hoffentlich schrittweise zum Ziel. Haben Sie oder Ihre Einrichtung sich in dieser Hinsicht schon auf den Weg gemacht?
Verschieden verstehen mit Gloria Boateng. Ein Projekt der Diakonie Baden, Hamburg und Schleswig-Holstein. Kofinanziert aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU. Verschieden verstehen. Jetzt abonnieren. Überall, wo es gute Podcasts gibt.